Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted und zwar der Review-Folge für Woche 4 in der NFL. Bevor es losgeht, habe ich, Tim, aber noch eine persönliche Sache an euch, liebe Hörer da draußen. Ich bin aus beruflichen Gründen den nächsten Monat, ab Samstag geht's los, im Rahmen meines Redaktionsvolontariats in unserem Hauptstadtbüro aktiv. Freue mich auch schon sehr auf die Zeit, was aber bedeutet, dass ich in der Zeit wenig bis gar nicht bei Undrafted zu hören sein werde, hauptsächlich vor allem in diesen Review-Folgen, weil wir die ja nicht live aufnehmen, sondern jeder seine Sachen einfach einschickt. Das werde ich noch hinkriegen. Das ist mir auch wichtig, da noch für euch da zu sein, aber in den Preview-Folgen aufs Wochenende werdet ihr mich höchstwahrscheinlich nicht mehr so häufig hören im Oktober. Das geht dann ab November in alter Frische weiter, aber dass ihr darauf schon mal vorbereitet seid, jetzt auch schon diesen Freitag die oder Samstag, je nachdem wann die Jungs es schaffen, die Review-Folge, Preview, werde ich nicht mitmachen können. Einfach damit ihr es schon mal gehört habt. Wir gehen aber jetzt erstmal rein in die Woche 4 Review und fangen natürlich an mit dem Peterman und dem Brady, unseren Awards für die schlechteste Aktion, Spieler, whatever. Und das gleiche auf der guten Seite mit dem Brady. Abstimmen könnt ihr wie immer in der Insta-Story. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Lasst da doch auch gerne ein Abo da. Wir fangen an mit dem Negativ-Award, dem Peterman. Und den ersten Kandidaten hört ihr wie immer von Tom.
Moin und herzlich willkommen hier beim Drafted, Leute, auch von mir. Ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist in der ersten Halbzeit. Und da möchte ich natürlich eben drüber quatschen, weil mein Brady der Woche, mit dem wir reinstarten, muss unser Kicker sein. Braden Nervison. Also, ich glaube, ich habe lange keinen Mason Crosby oder einen Kicker halt generell so sehr vermisst wie jetzt. Wir hätten beide Spiele, wenn alle Field Goals getroffen worden wären, gewonnen. Also die wir verloren haben, hätten wir gewonnen. Und warum muss es in Green Bay eigentlich immer so schwierig sein, ein funktionierendes Team, also vor allem ein funktionierendes Special Teams zu bekommen, was natürlich Kicker, aber auch halt ein Punt-Team und so weiter betrifft? Es ist in der jüngeren Vergangenheit der Packers einfach nicht rundgelaufen und jetzt reiht sich der Braden Nervison genauso da ein. Und ich meine, man wurde ziemlich dominiert in der Hälfte 1, darüber sprechen wir gleich auch noch. Aber wenn du diese beiden Field Goals aufs Board kriegst, dann sieht es zu Beginn der zweiten Halbzeit schon wieder ganz, ganz anders aus. Ganz, ganz anders. Und dass das vielleicht auch spielentscheidend gewesen wäre, ja, ich glaube, das sieht man am Ende. Aber darüber sprechen wir nachher. Ich möchte nur einfach sagen, dass Braden Nervison sich wahrscheinlich diesen silbernen Peterman schon ein bisschen verdient hat durch jetzt zwei Spiele, die er... Ich will jetzt nicht die einzelne Schuld geben, das ist natürlich auch klar. Ich bin jetzt keiner, der jetzt nur bei ihm die Schuld sucht. Aber du, also die waren alle nicht so weit, ne? Die kann man schon mal machen. Und ja, ich weiß, er ist Rookie, aber ich weiß nicht. Ich habe letztes Jahr auch Carlson ziemlich viel Zeit gegeben, habe ihn immer wieder verteidigt. Hat sich am Ende als Fehler rausgestellt. Ich weiß nicht, ob wir das wieder durchmachen müssen. Und ja, ein Herz für Kicker, aber das nervt mich schon ziemlich. Ach, und wenn das hier ein bisschen raschelt, sind unsere neuen Haustiere.
Und nach Tom geht es natürlich wie immer auch weiter mit dem Kandidaten von Finn.
Ja, mein Peterman diese Woche geht an die Cardinals Defense. Im Grunde auch wie bei meinem Golden Brady schon diese Woche eine Performance, um vielleicht mal da Grundsätzliches anzusprechen. Cardinals verlieren 42-14 gegen die Washington Commanders. Was grundsätzlich jetzt erstmal nicht komplett verwerflich ist, weil die Commanders ja auch relativ gut drauf zu sein scheinen. Jaden Daniels sieht herausragend gut aus bisher. Haben natürlich auch gegen die Bengals die Woche zuvor 38 Punkte gemacht. Die Bengals natürlich aber auch mit einer fairerweise schlechten Defense. Und das trifft auch auf die Cardinals im Grunde zu. weil die Cardinals sowohl gegen den Pass als auch am Boden relativ alt ausgesehen haben. Fairerweise muss man sagen, dass die Cardinals eine Interception auch von Jaden Daniels gefangen haben. Nichtsdestotrotz, Jaden Daniels geht am Ende wieder mit 26 von 30 Passing Attempts heraus. Liegt auch an seiner individuellen Qualität, keine Frage. Aber insbesondere am Boden 216 Rushing Yards zugelassen. Brian Robinson mit 21 Carries für 101 Yards, 4,8 im Average. Ein Touchdown. Jeremy McNichols mit 8 Carries für 68 Yards ist auch ein Average von 8,5. Jaden Daniels mit einem Average von fast 6 Yards. Insgesamt 4 Touchdowns am Boden zugelassen. Deswegen, da den Run in der Hinsicht überhaupt nicht stoppen können und gegen den Pass, ja, vielleicht die Secondary mag hier und da noch ein paar Plays machen. Wie gesagt, auch mit der Interception schon angefangen. Aber ja, gerade in der Line ist das sehr dürftig, würde ich mal sagen, gegen die Commanders. 10 Pressures insgesamt nur kreiert, keinen einzigen Sack. Ein Quarterback-Hit und auch der mangelnde Pressure, der zieht sich schon durch die gesamte Saison durch. Der Spieler mit den meisten Pressures bei den Cardinals ist Dennis Gardeck. Dahinter kommen dann LJ Collier, Roy Lopez jeweils mit 5 und dann Zaven Collins mit 4 und genauso wie Kaiser White mit 4, wobei Kaiser White halt Middle Linebacker ist. Und wenn dein Leading Pressure Generator, sag ich mal, über die gesamte Saison hinweg 6 auflegt, dann ist das leider sehr, sehr dürftig. Weil zum Vergleich da mal so ein paar andere Spieler in der Liga die Liga anführen, tut nämlich Aiden Hutchinson mit 40, was eine geisteskranke Zahl ist, wenn man sich das mal so anguckt. Dahinter kommen dann Zach Allen mit 23, Kyle Grinners mit 22, Jonathan Greenard mit 22. Also so um die 20er-Range, sag ich mal, ist halt der große Teil der NFL, beziehungsweise der Top-Teil der NFL. Und dann hast du eben Aiden Hutchinson mit 40, der dann natürlich nochmal herausragt. Alleine gegen die Seahawks, Aiden Hutchinson mit 15 Pressures, was verrückt ist. Da muss man aber fairerweise auch dazu sagen, dass er bisher gegen relativ viele Backup-Tackles auch gespielt hat. Aber ich schweife ab vom Thema, weil es eigentlich hier um die Cardinals gehen sollte. Und die Cardinals-Defense ist halt einfach problematisch, gerade wenn halt du keinen Pass-Rush generieren kannst, gegen den Lauf alt aussiehst. Und dann wird es halt einfach schwer, ja, den gegnerischen Offenses Probleme zu bereiten. Und da kommt es dann eben zustande, dass du halt auch mal 40 Punkte gegen die Commanders kassierst, wie es in dieser Woche eben der Fall gewesen ist. Und ja, so sollte es im Idealfall aus Cardinals Sicht nicht weitergehen, weil es kann auch nicht das Ziel sein, dass sich jede Woche die Offense trägt. Und wenn das auch nicht funktioniert, so wie gegen die Commanders ebenso, dann wird es halt eben schwer, auch Spiele zu gewinnen in der NFL.
Gut, und dann kommen wir abschließend noch zu meinem Kandidaten. Mein Kandidaten sind die offensiven Playcaller der Indianapolis Colts. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich finde, dass die in diesem Spiel Anthony Richardson so ein bisschen auf dem Gewissen haben. Du hast ein Play, wo Richardson angeschlagen ist, offensichtlich Verletzung oder eine annahmbare Verletzung hat. Und das nächste, was du ja offensiv machst, ist, ihn in die Seiten Run laufen zu lassen. Und ich frage mich halt, warum. Er verletzt sich, muss raus. Es ist unklar, was mit ihm passiert. Ja, du gewinnst das Spiel mit Joe Flacco, aber du willst ja nicht deinen jungen Franchise-Quarterback direkt in den ersten 3 Jahren komplett kaputt kloppen. Und deswegen war das einfach für mich völlig unverständlich. Und deswegen, kurz und knapp, ist das mein Peterman für diese Woche. Und da machen wir auch schon weiter mit dem Brady und hören uns als erstes den Kandidaten von Finn an.
Mein goldener Brady in dieser Woche geht an Nico Collins, den Wide Receiver von den Houston Texans. Ja, diese Woche bietet sich vielleicht an, mal ein bisschen über den zu reden. Hat beim Sieg der Texans gegen die Jacksonville Jaguars 24-20 ist er ausgefallen. Da hat er 12 Bälle gefangen bei 15 Targets für 151 Yards und einen Touchdown. Ja, allein diese Performance würde ihn schon zum goldenen Brady in dieser Hinsicht ja, berechtigen. Ich würde aber vielmehr auch nochmal die Chance ergreifen, um herauszustellen, wie gut Nico Collins eigentlich generell ist. In der letzten Saison ist ja bei Nico Collins schon so der Breakout festgestellt worden, würde ich es mal nennen. Hat dann ja dementsprechend auch in der Offseason die Vertragsverlängerung bekommen über 3 Jahre und 72 Millionen. Was, wenn man das sich jetzt nochmal anguckt, bei einem Jahresgehalt von 24 Millionen im Durchschnitt ein Steal ist einfach, weil Nico Collins mittlerweile wahrscheinlich ein Top 5 Receiver vielleicht sogar ist. In dieser Saison hat er 21 Catches über 10 oder mehr Yards diese Saison. Damit liegt er beispielsweise vor den Denver Broncos und den Patriots mit 20 bzw. 17 als Team generell. Nico Collins führt die Liga in Receiving Yards an und das nicht mal knapp. Wo habe ich es jetzt gefunden? Hatte ich mir eben notiert tatsächlich. Mit 489 Yards. Und Platz 2 ist Malik Nabers mit 386. Das heißt, zwischen den beiden liegt eine Differenz von 103 Yards. Also das ist schon verrückt. Und ja, Nico Collins kann alles im Grunde. Kann tiefe Routen laufen, kann kurze Routen laufen, kann Slants, kann Go-Routes. Ist gut bei Yards after the catch. Also ja, es gibt nichts, was Nico Collins im Grunde nicht drauf hat. Die Connection mit CJ Stroud sieht nach wie vor herausragend aus und deswegen Nico Collins muss man auf jeden Fall im Auge halten, wenn es eben um die Konversation um die besten Receiver in der NFL geht. Deswegen für mich in dieser Woche hochverdient der goldene Brady an Nico Collins.
Und nach Finn folgt natürlich der Kandidat von Tom.
Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal hatte, aber mein goldener Brady ist auch ein Kicker, wie vorhin schon. Young Wei Koo, Leute. Das ist aber auch eher so ein Appreciation-Ding. Ich würde sagen, eigentlich für die letzten Jahre, weil das ist einer der konstantesten Kicker der ganzen Liga. Und Young Wei Koo hat einfach in einem spielentscheidenden Moment, ich glaube, es waren 56 Jahre, das ist erstmal sein Career-High, das ist das Arena-High von den Falcons. Also es ist natürlich noch nicht so alt, die Arena, aber klar, langes Ding. Und dann natürlich zum Sieg gegen die New Orleans Saints waren es. Am Ende perfekt geblieben, 4 von 4. Und das waren alle wirklich aus langer Distanz. Aus komplett langer Distanz. Das waren 2 von über 40 Yards und 2 von über 50 Yards. Und dann halt noch dieses richtig, richtig lange Ding. Wäre Young Wei Koo nicht gewesen, hätten die Falcons dieses Spiel nicht gewonnen. Er hat auch beide Extra Points getroffen. Und ich meine, dieser Typ, der ist einfach schon jahrelang die Konstante auf der Kickerposition neben Justin Tucker, der dieses Jahr natürlich gerade so ein bisschen seinen Thron, ja, ich sag mal, abgibt vielleicht sogar schon. Weil das war jetzt bisher keine gute Saison für Justin Tucker. Und ich glaube, Young Wei Koo ist auf jeden Fall einer der 2, 3 heißesten Kandidaten, diesen zu übernehmen. Und ich meine, er ist perfekt nach Extra Points, 6 von 6. Und ist perfekt jetzt nach Field Goals. Und das waren ja eigentlich fast alles lange Dinger. Und da ist er 9 von 9. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber Young Wei Koo gewinnt mit einem Arena-Record, mit einem Career-High nach einem 56 Jahre das Spiel gegen die New Orleans Saints. Und ich glaube, das hat er sich nach den letzten Jahren generell auch schon mal ein bisschen verdient, dass er diesen goldenen Brady gewinnt. Also stimmt für ihn ab, Leute. Stimmt für ihn ab.
Gut, und dann kommt noch mein goldener Brady für Woche 4. Das ist Jared Goff, der Quarterback der Detroit Lions. Man kann einfach seine Statistiken vorlesen, dann erklärt es sich relativ von selbst. 18 von 18 Pässen angebracht für 292 Yards, 2 Touchdowns und inklusive einem Receiving-Touchdown bei einem Trickplay. Pass übrigens von unserem, in Anführungsstrichen, deutschen Receiver, Amon-Ra St. Brown. Aber das nur nebensächlich. Jared Goff hat einen neuen All-Time-Record aufgestellt, ist der erste Quarterback, der ein perfektes Spiel spielt bei dieser Menge an normalen Pässen und gewinnt am Ende mit den Detroit Lions auch überzeugend 42 zu 29 gegen die Seattle Seahawks im Monday Night Football. Das sah auf jeden Fall sehr gut aus, das verdient Anerkennung und deswegen mein nominierter Kandidat für den goldenen Brady, über die ihr jetzt gerne in unserer Story abstimmen könnt. Gut, machen wir weiter mit dem Rückblick auf die Spiele am Wochenende, kurz, knapp und bündig. Wir hatten das Spiel Green Bay Packers gegen Minnesota Vikings. Wie es ausgegangen ist, wissen die meisten wahrscheinlich. Die Vikings gewinnen am Ende. Und wie das ganze Spiel aus Packers Perspektive wahrgenommen wurde, das erzählt uns jetzt Tom.
Also ich glaube, 0 zu 28 Comeback wäre das Schönste gewesen gegen die Vikings, was ich in meiner ganzen Football-Fan-Historie je gesehen habe. Hat nicht sollen sein, deswegen gucke ich mal so ein bisschen darauf bei den Packers, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Schlecht gelaufen ist natürlich die erste Halbzeit, müssen wir nicht drüber quatschen, 0 zu 28 hinten gelegen, also zur Halbzeit dann 7 zu 28, aber 0 zu 28 hinten liegen nach gut 27 Minuten, das ist schon knackig, das muss man erstmal schaffen. Es ist natürlich auch vieles schief gelaufen. Erstmal viel zu viele Penalty Yards, dann viel zu viele Turnover. John Love wirft eine Interception auf Romeo Doubs, die ich weiß nicht mal, ob die für den Intended war, weil unser Tight End im Weg stand. Ich weiß nicht, ob das Play überhaupt richtig oder ob die Route richtig gelaufen wurde. Ich habe gar keine Ahnung. Ich fand das auf jeden Fall komisch aus. Habe ich auf dem Tweet zugesehen und habe direkt während ich geguckt habe, das auch zu meinem Vater gesagt. Irgendwie war das eine komische Route. Ja, ich kann das echt nicht einschätzen. Ich bin natürlich auch kein Coordinator oder Coach, der sowas ja genau sagen kann. Ja, und es wär wirklich so schön gewesen. Es wäre so schön gewesen. Über den Kicker habe ich vorhin schon gesprochen. Man hätte zumindest mit ja 6 dazu, dann haben wir 13 zu 28 in der Halbzeit gehen können und dann wäre die zweite Halbzeit natürlich auch noch mal deutlich spannend geworden hinten raus. Das muss man so deutlich sagen. Das muss man genauso deutlich sagen. Ich glaube nicht, dass wir aber, ja, dass es so ugly aussah im Endeffekt, weil wir haben mit einem Jordan Love gespielt, der von der Verletzung zurückkommt. Der sah auch noch ein bisschen rusty aus. Muss man auch zu sagen, dass er jetzt kein gutes Spiel hatte. Aber so schlimm, wie viele es abtun, war es natürlich auch nicht. Wir haben ohne Christian Watson gespielt. Wir haben ohne unseren besten Cornerback gespielt, Jaire Alexander, der überragende Statistiken hat gegen Justin Jefferson, wo das auch sehr persönlich wurde in den letzten Spielen gegeneinander. Und den Justin Jefferson verteidigst du mit deinen Backups natürlich nicht so gut, ne? Das ist klar. Hat mich natürlich auch sehr genervt, dass er nicht dabei war. Ich hätte schon, selbst wenn ich mal eine Preview gemacht hätte, ziemlich darauf gebaut, dass Jaire Alexander da ist, weil ohne ihn, ja, habe ich ja gerade gesagt, ziemlich schwer. Dann gehen wir mal in die zweite Halbzeit rein. Ich finde, Josh Jacobs hat ein solides Spiel als Running Back. Dann hatten wir mit Jordan Love, habe ich vorhin schon gesagt, war solide, aber leider nicht so gut. Ich würde ihm jetzt aber auch nicht wirklich viel zuschreiben an der Niederlage. Ich muss wieder für Jeff Heflin eine Lanze brechen. Also wir haben Xavier McKinney, den ersten in der Franchise, der in 4 Spielen 4 Interceptions fängt. Und Xavier McKinney hat in den letzten 2 Jahren bei den Giants insgesamt 4 Interceptions gefangen. Ja, wenn das so weitergeht mit Alexander und McKinney, dann haben wir eine sehr stabile Defense, die sehr viele Takeaways für die Offense holt. Und da muss man natürlich genau da weiter anknüpfen. Unsere Offense hat in diesem Spiel viel zu viele Turnover produziert. Sowohl durch die Luft als auch auf dem Boden. Und da kannst du auch gegen die Vikings, die natürlich wirklich super drauf sind, nicht gewinnen. Ich muss trotzdem sagen, ich glaube, das bessere Football-Team, auch wenn es in der ersten Halbzeit richtig schlecht war, waren die Green Bay Packers in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob sich das komisch anhört für euch, wenn man da 0 zu 28 liegt, oder ob ich vielleicht ein bisschen, ja, mit einer rosaroten Brille rede, aber ich fand, da, es war schon noch in Ordnung. Ich weiß nicht, was aus diesem Spiel kann man eigentlich nicht schlauer werden aus Packers Sicht, aber du, eine Niederlage gegen die Vikings tut immer weh, egal ob es hoch ist, egal ob es niedrig ist und egal ob man gut oder schlecht gespielt hat. Deswegen fällt mir schwer, aber Glückwunsch an sowohl die Vikings als auch an Finn. Ja, ich lasse es einfach. Nächste Woche geht's weiter. Ich fand unser Team nicht so schlecht diese Woche, wie es vor allem in der ersten Halbzeit den Anschein hatte. Haut rein, bis dann.
Und dann hören wir natürlich auch nochmal das Spiel aus der Sicht des Siegers, aus der Vikings-Perspektive. Wir hören Finn.
Jawohl, dann wollen wir uns mal mit dem Spiel der Minnesota Vikings bei den Green Bay Packers ein bisschen befassen. Die Packer-Sicht, ja, hat Tom euch jetzt entweder schon präsentiert oder wird es gleich noch machen, je nachdem, wie wir das gleich hier zusammenschneiden. Deswegen erzähle ich jetzt erstmal ein bisschen was mit eheren Blick auf eben Minnesota. Ja, Minnesota gewinnt eben mit 31 zu 29 in Green Bay, geht damit 4 und 0 und baut die Führung an der NFC North oder den Vorsprung mehr oder weniger in der NFC North weiter aus auf die Packers. Aus Sicht der Vikings, so ein Spiel, wo man vielleicht, ja, ich würde es mal sagen, zum richtigen Zeitpunkt vielleicht nochmal auch ein paar Problemzonen aufgedeckt bekommen hat. Und jetzt ist es natürlich so, dass es vielleicht dann umso besser ist, wenn man so ein Spiel hat, wo man vielleicht auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, während man das Spiel trotzdem gewinnt. Das kann man sicherlich positiv so sehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht angedacht gewesen, dass die Vikings einen 28-0 ja, nochmal hergeben und die Packers quasi zurück ins Spiel kommen lassen. Aber wir fangen mal chronologisch von vorne an. Vikings Offense mit drei Touchdowns in eine Partie gestartet. Habe ich nichts gegen einzuwenden, sah herausragend aus auf allen Ebenen. Ball gut gelaufen. Sam Darnold wieder sehr, sehr stark mit Jordan Addison, der zurückgekommen ist. Und der direkt seinen Impact auch gezeigt hat. Ja gut, Packers, komme ich jetzt nicht drum rum, haben natürlich auch zwei Field Goals verschossen. Das gehört dann sicherlich auch zur Wahrheit dazu. Nichtsdestotrotz, Vikings Auftritt, auch in der Defense, in der ersten Halbzeit insbesondere sehr, sehr gut. Vielleicht ganz kurz ein Wort zu den Packers. Die sind am Ende mit mehr Total Yards rausgegangen, was aber nicht völlig überraschend kommt, weil das bei den Vikings auch ja so ein bisschen mit einkalkuliert ist. Das war gegen die 49ers und gegen die Texans. Am Ende auch so, dass die Vikings am Ende das unterlegene Team gewesen sind in Sachen Total Yards. Ja, was aber letztlich dann, wie gerade eben schon angesprochen, auch gewissermaßen einkalkuliert ist. Auch gegen die 49ers, ich gerade, war es gar nicht so. Da hatten die Vikings 7 Total Yards mehr. Ändert aber letztlich nicht nichts an dem Punkt, dass die gegnerischen Offenses durchaus auch zu Yards kommen. Aber wie gesagt, ist dann eben auch ein bisschen einkalkuliert, weil die Vikings natürlich jetzt gerade defensiv in den ersten Wochen auch ja, viele Turnover kreiert haben, sodass sich das dann letztlich auch verkraften lässt, zumal die Vikings zu den jeweiligen Zeitpunkten auch immer relativ früh schon deutlich auch geführt haben. Ja, ging dann mit 28-7 in der Halbzeit, wo man dann natürlich aber auch dazu sagen muss, dass es eigentlich nach einem 28-0 ausgesehen hat, 30 Sekunden vor Ende. Und Jalen Naylor dann einen Punt gemacht hat, der dann wiederum zu einem Touchdown der Packers geführt hat. Was aus Vikings-Sicht natürlich nicht optimal gewesen ist, weil du einen Muff Punt natürlich nicht irgendwie einplanst. Und ja, gewissermaßen dann die Packers quasi dazu einlädst, nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Und was dann in der zweiten Halbzeit auch vielleicht ihnen so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Denn die Vikings, ja, oder anders gesagt, Kevin O'Connell, den Head Coach, den habe ich jetzt ja schon auch hinlänglich gelobt in den letzten Wochen. Muss man vielleicht so ein bisschen kritisieren, auch in der zweiten Halbzeit, gerade was das Playcalling angeht, weil die Vikings eigentlich relativ konstant den Ball auch laufen konnten, aber trotz der Führung eben aggressiv re oder relativ aggressiv geblieben sind. Und was grundsätzlich ja auch ein positives Zeichen ist, wenn du aggressiv bleibst, was du aber halt nicht zwingend, glaube ich, machen solltest, wenn du halt den Ball sehr, sehr effektiv läufst. Und ja, das sehr aggressive Spiel hat dann natürlich auch dazu geführt, dass in der zweiten Halbzeit noch eine Interception dazu gekommen ist, wo man auch dazu sagen muss, dass die Interception unter Umständen gar nicht hätte zählen dürfen, weil McKinney den Ball nicht vollständig gefangen hat. Haben die Refs anders gesehen. Ist letztlich auch egal. Vikings haben gewonnen, deswegen, ja, kann man sich da jetzt oder muss man sich da jetzt nicht noch weiter mit befassen. Und der Fumble, der dann natürlich auch unmittelbar, ich weiß gar nicht mehr, 3 Drives, glaube ich, später gefolgt ist, der auch daraus resultiert, dass die Vikings eben den Ball passen wollten. Und vielleicht wäre es hier eben dann sinnvoller gewesen, weiter in den Ball zu laufen, weil es bis zu dem Zeitpunkt eben auch relativ effizient funktioniert hat. Insbesondere bei der Interception war auch natürlich, oder lag der Fokus eben klar darauf, Aaron Jones seinen Touchdown zu geben, den er unbedingt haben wollte in Green Bay. Hat man dann auch am Ende nochmal gemerkt, als es dann nochmal spannend wurde oder knapp wurde, dass bei dem vorletzten Drive, wo die Vikings dann wiederum schon 9 Punkte geführt haben, dass da eben an der gegnerischen Endzone man bei 3. und 1 und 4. und 1 zweimal versucht hat, mit Aaron Jones zu laufen, beides Male oder beide Male eben ja ohne Raumgewinn. Mit eben, wie schon angesprochen, klarem Fokus darauf, eben Aaron Jones einen Touchdown zu geben, was grundsätzlich ja auch lobenswert ist. Aber natürlich irgendwo auch riskant und Risiko, was man vielleicht in der Form nicht hätte zwingend eingehen sollen. Defensiv, wie schon angesprochen, Vikings haben dann ein bisschen mehr zugelassen, auch noch, was dann eben Touchdowns angeht, aber was sicherlich auch damit zu erklären ist, dass halt der Vorsprung relativ groß gewesen ist, haben natürlich aber auch wiederum noch einen Intercept und einen Fumble verursacht, der dann letztlich auch dafür gesorgt hat, dass die Vikings dann offensiv nochmal gute Field Position bekommen haben. Am Ende gewinnen die Vikings, das ist das, was zählt. Offensiv, rein individuell betrachtet, glaube ich, kann man keinen groß kritisieren. Defensiv ebenso wenig. Blake Cashman, fand ich, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, gerade in der ersten Halbzeit, der Linebacker. Kamuguza Hill, der andere Linebacker, der nach wie vor den verletzten Ivan Pace vertreten hat, wieder mit einem richtig guten Spiel, hat ja auch die Interception am Ende des Tages gefangen. Jonathan Gennard wieder gut mit 5 Pressures, meine ich. Auch wenn sich das nicht in die Sack-Effizienz wiedergespiegelt hat. Ja, aber am Ende des Tages, zu Byron Murphy wollte ich noch ganz kurz was sagen. Der hatte ein ganz komisches Spiel irgendwie, weil er in einer Pass-Coverage ein, zweimal, vielleicht auch zwei, dreimal fairerweise, nicht so gut ausgesehen hat, wurde da ein, zwei Mal alt aussehen lassen, hat dann aber am Ende wiederum natürlich auch die Interception in der zweiten Halbzeit, hat den Fumble, den forciert in der zweiten Halbzeit, deswegen da gewissermaßen eine relativ komische Partie, weil sich eben die Höhen und Tiefen relativ prägnant hier abgespielt haben. Ja, aber Vikings, wie gesagt, 4-0, fahren jetzt nach London gegen die Jets und sind dann da natürlich gewillt, den nächsten Sieg einzufahren und mit 5-0 in die Saison zu starten.
Also am Ende kein Comeback für die Green Bay Packers, die Minnesota Vikings bleiben der Sieger. Kommen wir zum Spiel meiner Denver Broncos bei den New York Jets, wo ich nicht an ein Wunder, an einen Sieg geglaubt habe, wenn ich ehrlich bin. Aber genau das ist passiert. Die Broncos gewinnen am Ende knapp 10-9 bei den New York Jets. Puh, erstmal durchatmen als Broncos-Fan, aber a win is a win, muss man an der Stelle auch sagen, und die Defense sah wirklich großartig aus. Die Offense hatte eine schwierige erste Halbzeit, in der zweiten Halbzeit hat man sich mehr aufs Laufspiel verlassen, Bau kam besser aus der Pause, das sah dann immerhin noch ordentlich aus. Also insgesamt ein Sieg, der dann doch Mut macht. Fangen wir doch mal an mit der Defense. Man hatte 14 Quarterback-Hits, 5 Sacks, man war 4 von 7 nur bei Third Down, hat man nur zugelassen von den Jets. Man hat keinen Touchdown zugelassen, obwohl die Jets auch einmal an der 1-Yard-Linie der Denver Broncos standen. Gegen Rodgers und Co. Man hat einen Breece Hall bei 10 Runs für 4 Yards gehalten. Man hat Garrett Wilson, wurde von Patrick Surtain, kann sich in die Liste einreihen, der Receiver, die von Patrick Surtain eingeschult wurden. 2 Catches für 22 Yards. Pat Surtain auf jeden Fall bis jetzt in dieser Saison jedes Spiel sein Receiver aktiv aus dem Spiel genommen und ein großer Faktor in dieser Defense und deswegen ja, auch jeden Penny wert gewesen vor der Saison, wie ich es gesagt habe. Unsere Defense ist jetzt nach 4 Wochen, das möchte ich einmal kurz an der Stelle festhalten, Second in Yards allowed, Second in Touchdowns allowed, Second in Sacks, Third in Points allowed pro Game, fourth in Passing Yards Allowed und fourth in Third Down Percentage. Also in allen kritischen Defense-Statistiken, Turnover vielleicht noch ausgeklammert, ist unsere Defense eine Top-5-Defense und so spielt sie gerade auch. Und das macht echt Mut und ich kann mich nicht oft genug bei ihm entschuldigen, aber Vance Joseph, wir hatten einen schweren Start, siehe das Miami-Spiel, aber I wasn't familiar with your game. Grandiose Arbeit, die die Broncos gerade defensiv machen und ich hoffe, dass das so weitergeht in den nächsten Spielen und auch in den nächsten Jahren. Offensiv muss man sagen, es war wie gesagt eine schwierige erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat man es dann geschafft, den Lauf endlich zu etablieren. Das hat dann auch Bo geholfen und der strömende Regen hat halt in der ersten Halbzeit auch extrem viel auf beiden Seiten offensiv auch limitiert. Es war ein klassisches Defense-Spiel. Aber in dem Moment, wo man anfing, über den Boden Yards zu erlaufen, hat es auch Bo sichtlich geholfen, der dann in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gute Würfe auch dabei hatte. Am Ende lesen sich seine Statistiken leider nicht ganz so gut mit 12 von 25, 16 Yards, aber ein Passing-Touchdown, der einzige in dem Spiel, der dann am Ende auch gereicht hat, sein erster in der NFL. Und man muss einfach sagen, der Junge hat noch seine Probleme, ja, aber der Junge macht Fortschritte und die sind erkennbar. Und der Junge macht auch während eines Spiels, kann der sich nochmal steigern. Das haben wir jetzt gesehen in einem schweren Spiel. Von daher, wo er auch übrigens wieder relativ alleine gelassen wurde, teilweise von seinen Receivern, das muss man auch an der Stelle sagen. Aber mich persönlich stimmt es trotzdem immer noch positiv, was Bo Nix und seine Entwicklung betrifft. Laufspiel hatte ich angesprochen, gutes Stichwort. Wir hatten 16 Carries von Javonte Williams für 77 Yards und 9 Carries von Jaylen McLaughlin für 46 Yards. Das hat doch endlich mal richtig gut funktioniert mit dann über 130 Yards. Tyler Bidet leider eine heftige Rückenverletzung, früh raus gewesen im Spiel, wird erstmal auf IR gehen, da gute Besserung an der Stelle. Aber Williams und McLaughlin endlich ins Laufen gekommen, was dann auch Bo in der zweiten Halbzeit gerettet hat oder geholfen hat. Bei Wide Receivern kann man eigentlich nur positiv Cortland Sutton erwähnen, der als einziger überhaupt Yards erzielt hat mit 3 Catches für 60 Yards, alle anderen nur mit Minus Yards und auch wieder einige Drops dabei. Kann man auch aufs Wetter schieben, aber das war natürlich kein überzeugender Auftritt der Receiver-Gruppe und hat auch Bo Nix ehrlicherweise nicht wirklich geholfen. Wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, können wir sagen, es war das erwartet schwere Spiel gegen eine gute Salah-Defense und in beschissenen Konditionen. Wir konnten uns aber als Run-First-Team erstmals etablieren in einem Spiel, was echt geholfen hat. Ich finde, Bo kam deutlich besser aus der Pause, hat eine Leistungssteigerung gezeigt, das macht Mut. Gerade der Drive mit dem Touchdown, da waren starke Würfe dabei auf Cortland Sutton. Das macht echt Mut. Also vieles, was ich von Bo gerade sehe, gibt mir Mut. Und das stimmt mich dann auch positiv, dass die Entwicklung unter einem Sean Payton für Bo Nix positiv weitergehen kann, wenn der Rest des Teams vielleicht mal absteppt oder wir in der nächsten Offseason vielleicht mal ein paar neue Playmaker reinholen, weil die, und das hat das Spiel auch mal wieder gezeigt, fehlen gerade im Passing-Game, damit Bo Nix da auch noch konstanter werden kann. Natürlich war auch ein bisschen Spielglück dabei, aber das hatten wir letztes Jahr auch viel gegen uns. Jetzt hatten wir es mal für uns, dass Greg Zuerlein das Field Goal aus 50 Yards verschießt. Ich finde, es ist aber auch irgendwo eine ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass kurz zuvor der Fumble von Aaron Rodgers nicht gegeben wurde und der Ball einfach dead geruled wurde, weil das wäre ein Fumble-Return für einen Touchdown gewesen von den Denver Broncos und das hätte dann den Sieg bedeutet. Fakt ist aber, mit dieser Defense ist auch einiges drin dieses Jahr, da können wir echt hoffnungsvoll sein, liebe Broncos-Fans da draußen. Die Defense schafft es halt, bis jetzt jedes Spiel ist eng zu halten und unsere Offense fängt jetzt langsam aber sicher auch an zu klicken, macht manchmal einen kleinen Schritt zurück, das ist mit einem Rookie-Quarterback aber auch ganz normal, aber macht dann auch immer wieder Schritte nach vorne und eine Defense, die das Spiel eng halten kann, kann dann nur helfen und es macht einem einfach Mut für die Zukunft, das möchte ich sagen. Also nach diesen zwei Spielen bei den Bucks und bei den Jets, wo wir beide Spiele gewonnen haben, insgesamt nur 16 offensive Punkte zugelassen haben, bin ich doch sehr positiv gestimmt und mit einem 2-2-Rekord für den weiteren Saisonverlauf. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr für irgendwas wie Playoffs oder auch nur den Dunstkreis von Playoffs reichen wird. Das wäre vermessen. Bo soll sich weiterentwickeln, aber diese Horrorvorstellungen, die man hatte nach Woche 1 und 2, die haben sich jetzt dann doch erstmal nicht bewahrheitet und dann schauen wir erstmal hoffnungsvoll weiter, wie es jetzt gegen unsere ach doch so beliebten Raiders am nächsten Sonntag geht. Da rechne ich uns eigentlich auch ganz gute Chancen aus. Schauen wir noch mal kurz in meine drei schnellen Takeaways. Wie gesagt, ganz schnell und quick and dirty. Mein erster Takeaway ist, die Ravens sind back nach dem 0-2-Start, nach dem 35-10-Sieg gegen die Bills. Also von den Ravens werden wir dieses Jahr noch einiges sehen. Mein zweiter Takeaway ist, die Commanders am Ende 42-14-Sieg bei Arizona werden um die Playoffs mitspielen. Wenn Jaden Daniels seine Form halten kann, Jaden Daniels hat jetzt zwei Spiele in Folge gehabt, wo er in seinen drei Starts, wo er in jedem Drive Punkte aufgelegt hat für Washington, wo Washington jedem Drive gepunktet hat, sowohl gegen die Bengals als auch gegen die Cardinals. Das haben Namen wie Tom Brady, Drew Brees und Co. nur zweimal geschafft in all ihren Starts zusammen. Brady ist auch ein Name, den man nennen kann. Mein dritter Punkt ist die Eagles, 16-33 Niederlage bei Tampa Bay und die Cowboys, über die hatten wir schon am Donnerstag gesprochen, knapper Sieg, 20-15 bei New York, werden um ihren Playoff-Platz kämpfen müssen, weil ich glaube, dass beide dieses Jahr nicht so viele Spiele gewinnen werden wie die Jahre davor. Und das wird dazu führen, dass nicht beide Teams sich verlassen können. Einer gewinnt die Division, einer geht Wildcard. Und wer weiß, vielleicht springen ja auch die Commanders, über die ich gerade gesprochen habe, noch vor eins dieser beiden Teams. Die NFC South sieht auch deutlich stärker aus, als man es vor der Saison gedacht hat. Die West sieht bisher zumindest mit zwei Teams aus, dass die um die Playoffs mitspielen werden, mit Seattle und den San Francisco 49ers und wahrscheinlich auch beide sie erreichen werden. Und dann sind schon einige Playoffs weg. Die Vikings sehen gut aus. Sehen aus wie das beste Team der Liga, gerade auch wenn Finn das verneinen würde. Die Lions sehen gut aus. Die Packers werden jetzt zurückkommen mit Jordan Love. Also das ist für mich nicht klar, dass sowohl Eagles als auch Cowboys in die Playoffs kommen werden. Und ich denke, das wird ganz schwer für beide Teams. So, das war unsere kleine, aber feine Recap-Folge für Woche 4. Wie gesagt, am Ende der Woche kommen wir wieder mit der Preview. Dann leider ohne meine Wenigkeit. Ich werde euch auf jeden Fall im Oktober sehr vermissen und freue mich im November wieder da zu sein für euch. Abgesehen von den Review-Folgen, die ich hier natürlich im Oktober noch mitmachen werde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow da, schaut bei Social Media vorbei, lasst auch da ein Follow da, lasst eine positive Bewertung da. Ihr könnt uns auch gerne was schreiben, wenn euch was aufgefallen ist an unserer Folge. Manche tun das auch schon, meistens dann privat von euch, die das da draußen hören. Aber ihr könnt das auch gerne über Instagram tun. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bereitet euch gut auf das nächste Football-Wochenende vor. Die London Games gehen ja jetzt auch los mit den Minnesota Vikings, wo Finn auch vor Ort sein wird. Also da könnt ihr euch auch nächste Woche auf Vor-Ort-Eindrücke freuen. Und ja, das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein und ciao.
Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.